Ich hoffe, ihr seht mir mein Tempo an, nach oder die Unzulänglichkeit, hier mal hängen zu bleiben. Und so im Vorbereiten sieht von mir immer so, zack, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und beim Halten, dann ist es immer ein bisschen doch anders. Und ich plane sogar da schon sogar echt im Glauben mit ein. Aber, ja. Also jetzt, wir sind in diesem Bereich, wo wir über den Hohepriester und den Priester, also opfernder Logik, wir waren bei den Opfer zuerst, dann führt uns dann zu dem priesterlichen Dienst, hohepriesterlichen Dienst, da Schwerpunkt eben Jesus-Dienst, hier bei den Priestern, nimmt uns in ihm mit hinein in diesen Dienst, und gleich kommen wir auch dazu, wie wir ihn, mit welcher Ausrichtung und mit welcher Art wir ihn halten müssen. Aber bevor wir das tun, ich möchte euch auf eine Stelle, habe ich mir hier angeschrieben, weil ich einfach ein paar Gedanken dazu sagen. Kapitel 9, als dann Aaron und die Söhne diese Opfer darbringen müssen und das Opfer darbringen müssen zur Sühnung, finde ich das einen interessanten Aspekt. Schaut mal, Kapitel 9, ab Vers 8 lesen. Und Aaron trat, also ich warte noch kurz, 3. Mose 9, ab Vers 8. Und Aaron trat an den Altar und schlachtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war, und die Söhne Aarons brachten ihm das Blut, und er tauchte seinen Finger in das Blut und gab etwas davon an die Hörner des Altars, und er goss das Blut an den Fuß des Altars und das Fett und die Nieren und die Lappen der Leber vom Sündopfer ließ er auf dem Altar im Rauch aufgehen, ganz wie der Herr dem Mose geboten hat. Und das Fleisch und die Haut verbrannte er mit dem Feuer außerhalb des Lagers. Das ist eine interessante Aussage, die Art, wie das Opfer dargebracht wird. Auf diese Aussage oder auf diese Art bezieht sich dann der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 13, falls ihr das mal nachlesen wollt, wo er sagt, dass Jesus außerhalb des Lagers gelitten hat. Und lasst uns auch hinausgehen und außerhalb des Lagers in Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftigen ersehen wir. So, es wird dieses Opfer dargebracht in zweierlei Dingen. Etwas von dem Opfer wird Gott dargebracht und im Rauch aufgegangen, das heißt im Dank, in Anbetung vor Gott, und ein Teil wird außerhalb des Lagers verbrannt und verschachert sozusagen. Was wird Gott dargebracht? Blut, was noch? Nieren und Fett und Leber. Alles Innere. Und dann alles Äußere wird verbrannt und außerhalb des Lagers verbrannt. So, für mich das Verborgene des Menschen wird Gott dargebracht, das Unsichtbare sozusagen, weil gerade Nieren stehen oft für das Unsichtbare des Menschen, das Verborgene des Menschen. Dass Gott die Nieren erforscht, so, auch wenn das heißt, dann denkt er, wieso erforscht er meine Nieren? Ob ich ein Alkoholiker bin oder nicht? Das ist nicht der Punkt, sondern dieses Verborgene des Menschen, auch das kennt Gott. Und dieses Verborgene des Menschen wird Gott dargebracht. Das ist nicht unbedingt das nach außen Sichtbare, sondern das ist das verborgene Leben. Ich würde sagen, das Unsichtbare und das Innere des Menschen, und ich würde sogar hingehen, das Geistliche. Aber das Äußere, das Gefallene, das Sündige wird dahingegeben und außerhalb des Lagers verbrannt. Ich finde das ein interessanter Aspekt in der Darbringung des Opfers. Was ist Gott für ein Wohlgeruch und was wird gerichtet sozusagen? Das Fleisch mit Haut, das Äußere, und das Fleisch als Bild für das Gefallene, für Sündhaftige, es wird dahingegeben, es wird verbrannt, aber das Innere wird Gott dargebracht. Ich finde das ein gutes Schattenbild für mich. Okay, das wollte ich euch noch kurz sagen. Und wenn ihr das nachlesen wollt, Hebräer 13, nimmt er da Bezug. Also, der Hebräerbrief ist natürlich eine Wahnsinnsauslegung des 3. Buch Mose und des 4. Buch Mose. Das ist ohne Zweifel. Jetzt möchte ich auf den nächsten Aspekt euch eingehen. Wir sind immer noch beim Dienst der Priester. Jetzt schaut mal ab Vers 22. Also sie bringen die Opfer, die Brandopfer und Sündopfer und Speisopfer und Morgenopfer und Halsopfer. Das Volk tut diesen Dienst als Priesterdienst für das Volk. Und dann ab Vers 22, und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Ja, 3. Mose 9, Vers 22. Ja? Und Aaron erhob seine Hände zum Volk und segnete sie. Also nachdem dieses Opfer dargebracht, in all die umfassenden, alle Opfer dargebracht werden und für das Volk dargebracht werden, kommt er und dann spricht er diesen Segen hinzu. Jetzt kommt der Segen Gottes für sie. Und das ist der Dienst. Der Dienst des Priester, das Volk zu segnen. Petrus sagt, wir sollen segnen, denn dazu sind wir berufen. Das ist unser priesterlicher Dienst, zu segnen. Das heißt, Gottes gute Gedanken und Gottes Segen, Gottes Frieden, Gottes Erlösung den Menschen, ihnen das zuzusprechen. Das ist eine hohe Berufung. Und dann sagt er, und er stieg herab nach den Opferungen des Sündopfers und Brandopfers und Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und jetzt schaut mal, was passiert. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Und das ganze Volk, es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Hier passiert etwas schier Unglaubliches, Herrliches. So, sie bringen die Opfer, Aaron und die Priester, die bringen das Opfer auf den Altar. Und jetzt, wer zündet das Feuer an? Es ist Gott, der das Opfer, das Feuer anzündet, das die Opfer annimmt, das die Opfer verzehrt und in Rauch aufgehen lässt. Sie machen nicht mit Steinchen da oder mit. Sie machen nicht ihr eigenes Feuer, sondern das Feuer kommt von Gott. Und mit diesem Feuer heißt es, Gott nimmt das Opfer an. Das haben wir schon, oder später bei Elia zum Beispiel, dieses, als Elia dann das Opfer darbringt. Und dieses Verbrennen, das heißt, Gott zündet es an. Er zündet dieses Feuer an. Das heißt, er nimmt diese Opfer an. Und darum ist es angenehm. Darum kann man auch segnen und sagen, Gott hat es angenommen. Das Opfer hat angenommen. Gut. Und darum jauchzen sie, weil Gott dieses Opfer angenommen hat. Wir haben alles richtig gemacht. Keine Leber vergessen. Keine Leber für uns behalten. Auch keine schlechte hingebracht. Und wie auch immer. Oh, es ist alles das, was Gott wollte, das heißt es so, wie Gott es ihnen gesagt hat, oh, wir haben es hingekriegt, es genauso zu tun, und dann sagt Gott, so wie es wollte, so habt ihr es gemacht, und dann wird das Opfer angenommen. Und in diesem Annehmen des Opfers hat man Gewissheit und hat man den Segen. Es ist genug. Es ist genug. Das heißt, wenn man weiß, dass Gott das Opfer angenommen hat, dann kann man sich auch wirklich freuen, und Gott anbeten und jauchzen, weil er sagt, es ist genug. Woher weißt du, dass Gott das Opfer, das allgenügsame, ein für alle Mal vollbrachte Opfer angenommen hat? Also das wäre so eine Sache, gell? Wir müssen wissen eigentlich, ob Jesus Opfer bei Gott Wohlgefallen gefunden hat. Dass Gott sagt, Gott hat es angenommen. Entschuldigung, das hat was mit Pfingsten zu tun. Beziehungsweise, es bin ich schon kurz vorher. Nämlich, die auferstanden ist, dass Gott dieses Opfer zu sich nimmt. Er stirbt und dann erweckt Gott Jesus aus den Toten. Er nimmt ihn an, holt ihn zu sich. Und was kommt dann beim Pfingsten? Feuer. Ah, dann kommt noch ein Aspekt dieses Feuers dazu. Das hat was, wir werden gleich sehen. Das ist Kapitel 10 gleich hier. Das ist, Gott hat das angenommen. Wie argumentiert Petrus? Also da brennen so komische Feuer in den Köpfen der Apostel und der Jünger und Nachfolger. Zumindest das, was da so aussah wie Feuer. Nicht ohne Grund wird das beschrieben wie Feuer, weil das ist Gottes Gegenwart kommt. Beim ersten Mal, als die Stiftshütte gebaut worden ist und Aaron und die Priester diesen Dienst anfangen, diesen Priesterdienst, kommt die Herrlichkeit Gottes in Form wie Feuer. Die Feuersäule kommt. Und sagt, Gott ist da und Gott nimmt das Ganze an. Und in dieser Parallelität finden wir bei Pfingsten, wo der wahre Tempel dann sozusagen eingeweiht wird. Und dann kommt auch die Herrlichkeit Gottes und das Feuer kommt. Das Feuer kommt. Und deswegen sieht es so wie Feuer aus. Und es brennt sozusagen. Aber nicht, dass da irgendwie Fackeln da auf ihren Köpfen fahren. Aber, und dann argumentiert Petrus und diese Leute sagen, hey, das ist sehr merkwürdig, was hier geschieht. Brausen, Phänomene, sie reden in verschiedenen Sprachen und verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Übrigens, das ist das Priester, die Priesteraufgabe, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Dazu hat er uns doch berufen, haben wir Petrus gelesen. Das geschieht sofort. Sie beginnen den Priesterdienst auszuüben. So. Und dann erklärt Petrus und sagt, wisst ihr, was hier passiert? Jesus ist gestorben, das ist Apostelgeschichte 2, er ist auferstanden. Gott hat ihn erhöht, zu seinen Rechten gesetzt und er hat den Heiligen Geist ausgegossen, was ihr seht und hört. Das heißt, der Beweis, dass Gott Jesus angenommen hat, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Synonym mit Feuer. Dass das Feuer kommt, ist der Beweis, Jesus ist bei Gott. Und wenn er bei Gott ist, Gott hat das Opfer angenommen. Also das ist die Gewissheit. Warum kam der Heilige Geist? Weil die Jünger so viel beteten. Das wird ja ganz oft auch in der Apostelgeschichte gelesen, weil die trafen sich dann und beteten. Und dann kam der Heilige Geist. Genauso wenig, wie du für das Erlösungswerk etwas tun konntest, sondern alles in Christus war. Genauso kannst du etwas dazu beitragen, dass der Geist kommt. Es hat was auch mit Christus zu tun. Weil er gestorben ist, hast du Erlösung. Weil er im Himmel zu Rechten sich gesetzt hat, kommt der Heilige Geist. Das hat was mit seinem Werk zu tun. Das ist sein Werk. Das bedeutet nicht, dass wir nicht um den Heiligen Geist bitten, dass er uns erfüllt, dass er uns heiligt, reinigt, uns Kraft gibt. Das meine ich damit nicht. Aber das Kommen des Heiligen Geistes in diese Welt hat was mit der Annahme des Opfers Jesu zu tun. Also, das ist der erste Gedanke. Der zweite, der ist ebenfalls köstlich für mich. Wer zündet dieses Opferfeuer an? Gott selbst. Nicht die Priester. Nicht die Priester. Das heißt, um Gott opfern zu können, muss Gott anzünden. Und nicht nur muss, er darf nur und nur er muss es tun. Aber das ist die Aufgabe der Priester war, ab dem Moment, wo Gott dieses Feuer angezündet hat, wisst ihr, was die Aufgabe war? Dieses Feuer am Laufen zu halten. Sie mussten nicht neues Feuer machen, sie mussten aber dieses Feuer bewahren. Die müssten dieses Feuer am Brennen halten. Und von Ort zu Ort, wo ging, mussten sie es tragen. Und sie konnten nicht sagen, naja, und dann nächstes Mal wieder Steinchen oder Streichholz oder wieder neues Feuer anzünden. Das ist nicht ihre Aufgabe gewesen. Sie durften das nicht mal. Sondern nur die Opfer wurden von Gott angenommen. Oder andersrum, nur das Opfer konnte zu Gott aufsteigen, das Gott selbst anzündet. Und nur auch dieses Opfer ist angenehm, das Gott anzündet. Das hat für mich große Auswirkungen, große Konsequenzen. Schaut mal Kapitel 10. Also seht, im Prinzip, was wir hier haben, Kapitel 9, 23 und 24, oder das ist Pfingsten im dritten Buch Mose. Das ist eine Vorschattung vom Pfingsten. Kommt nochmal dann in Kapitel 23 noch einmal als Fest, wann das geschehen soll. 50. Tag und so weiter. Aber jetzt schaut mal Kapitel 10. Dritte Buch Mose. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, also weil es heißt die Söhne Aarons, dann wissen wir sind hier im priesterlichen Geschlecht. Also sie hatten auch diese Aufgabe, Opfer darzubringen und all das zu tun. Nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer von dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Und sie starben von dem Herrn. Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Das ist ein sehr, sehr, nicht nur interessant, ein wichtiger Abschnitt. Wir lernen etwas hier darüber, was Priesterdienst sei. Wir lernen etwas, was der Hohepriester zu tun hat und wie. Aber wir lernen auch, in welcher Art und Weise wir als Priester, als königliche Priester dienen sollen und was nicht. Gott gebietet etwas, aber er sagt auch, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Das ist mir so in meinem Urlaub in Spanien mir deutlich geworden. Ich habe viel darüber nachgedacht, auch in Bezug meines Lebens reflektiert und geprüft. Wir sind sehr, sehr darauf ausgeschult und da tun wir gut daran, aber es wird so einseitig, immer zu prüfen, was Gott geboten hat und dass wir es dann auch tun oder nicht tun. Also Gott sagt, tu das oder tu das nicht und dass wir ihm gehorchen. So, und wir wissen ganz genau, wo wir Dinge dann nicht tun, die Gott will, und wir sollen sie tun. Aber es gibt Dinge, wo Gott von uns nicht sagt, dass wir tun sollen. Und wir tun sie. Und das ist genauso Sünde. Und diesen Aspekt zu begreifen, zu verstehen, anzunehmen. Wir denken immer, dass wenn etwas gut ist, dann muss man es tun. Automatisch, wenn etwas gut ist und richtig ist, nach unserem Verständnis, vielleicht sogar in Bezug auf Gott, dann kann es doch nicht falsch sein, oder? Wenn etwas böse ist, ist klar. Dann sein, lassen, nicht machen, ist offensichtlich. Also etwas böse ist automatisch, dürfen wir nicht tun, etwas gut, automatisch. Wenn wir so leben, ist nach welchem Maßstab wir leben? Nach dem Gesetz. Nach dem Erkenntnis des Guten und des Bösen. Was hat Gott gesagt? Wenn wir nach diesem Maßstab leben, was wird hervorkommen? An dem Tag, wo du anfängst so zu leben, wirst du sterben. Warum? Weil es keine Kraft hat. Nur die Erkenntnis des Guten und des Bösen hat noch lange in sich keine Kraft, dass du das tust. Versteht ihr? Das ist das eine. Das andere aber es ist sogar Anmaßung. Wenn Gott sagt, also wenn Gott nicht sagt, du sollst tun, und du sagst, Gott, aber ist doch gut, dann mache ich's. Und Gott sagt, aber ich habe von dir gar nicht erwartet. Also es gibt eine Sünde der Auflehnung. Ich gehorche Gottes Gesetz nicht. Oder Gottes Gebot. Das ist Auflehnung. Ich sage so, in 90% sind wir damit vertraut. Aber es gibt eine Sünde der Anmaßung. Und das ist genauso eine Sünde. Wenn ich denke, ich muss es tun, und Gott will das nicht, dass du das tust. Weder der Zeitpunkt, noch die Art, vielleicht, oder noch du selbst, oder wie auch immer. Es ist, und wir müssen da aufpassen, dass man da nicht anmaßend wird und anfängt, Gott zu spielen. Und oft ist es so, dass für uns der Maßstab für die Anmaßung ist richtig. Und nur weil es richtig ist, heißt noch nicht gleich, dass es von Gott gewollt ist. Ist es richtig, Gott anzubeten? Die Söhne, Priester, die haben einen Dienst, die sollen Gott anbeten. Und die Anbetung, das ist das Bild der Räucherschalen. Eine Hand hier und eine Hand in Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5. Das wird der Sieg des Lammes, die Überwindung des Löwen und dann, wie er der Löwe zum Lamm wird, beschrieben. Das ist die Erlösung. Und dann beten alle das Lamm an und der auf dem Thron sitzt. Ab Vers 8 lese ich, Kapitel 5, ab Vers 8. Und als er das Buch nahm, fielen die lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, lebendige Wesen, das ist die Schöpfung, die 24 Ältesten, Repräsentanten der Gläubigen des Alten und Neuen Testaments, und fielen nieder vor dem Lamm, das ist Jesus, und sie hatten an jeder eine Harfe, das ist so eine 12-seitige Gitarre, wie ich da habe, und goldene Schalen, da finden wir Schalen, und voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und dann heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut den Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen über die Erde herrschen. Also, so, was passiert hier? Sie beten an und das Bild, das gebraucht wird, goldene Schalen voller Räucherwerk und dann wird gesagt, da sind die Gebete der Heiligen. So, wir gehen zurück zu dritten Buch Mose, Kapitel 10. Wiederum, daher entspricht diese Bildersprache. Hier, die Söhne Aarons, die üben den Priesterdienst aus. Sie nehmen ihre Schalen, das heißt, könnt ihr vorstellen, so wie man die Schale so nimmt, jetzt denkt euch mal die Schale weg, dann steht man da mit betenden Händen, so, die stehen da und tun Feuer hinein. Warum Feuer? Weil Feuer, dann Rauch und wenn Räucherwerk und Feuer zünden, dann steigt dieser Rauch auf und dieser Rauch symbolisiert so die Gebete, die zu Gott, vor Gott kommen. Und jetzt ist die Frage, ist es ein, riecht es gut oder stinkt es? Und wenn das Opfer oder das Räucherwerk, das da drin ist, gut ist, wenn es verbrennt, dann riecht es gut. Ich verrate euch was, ich mag wie Pfeifen riechen. Geschmack, alles, angefangen von gesundheitlich sehr schädlich bis geschmacklich, keine Ahnung. Aber wenn jemand vorbeigeht und so eine, da rieche ich manchmal sogar Kirsche raus. Kennt ihr das, ja? Also ich hoffe nicht, dass ihr mich jetzt als übelsten abstempelt. Aber ich mag diesen Geruch. Oder es gibt bestimmte Gerüche, wenn meine Frau backt und dann... Oder du, denn ja, also ihr versteht, was ich meine, ja? Je nachdem, was drin ist, und ich kenne auch einen süßlichen Geruch. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich verspreche. Und ich rieche diesen Geruch, wenn jemand etwas anderes raucht, ist auch süßlich. Und ich weiß, das ist überhaupt nicht gut. Gefällt mir auch nicht. Ja, ihr versteht, was ich meine? Die Jüngeren hoffentlich nicht. So. Der Punkt ist, dass je nachdem, was dann in diesen Gebetsschalen ist, was für ein Opfer man darbringt, kann es sein, wenn es von Gott, oder wenn es angezündet wird, jetzt wenn es angezündet wird, entweder wird es gut riechen, und dann spricht die Bibel von Wohlgeruch, oder es wird nicht gut riechen. Es hat eben mit dem, was drin zu tun. So, jetzt bringen Sie diese Anbetung da, das ist ein Gebet. Sie wollen Gott verherrlichen, es soll zu Gott aufsteigen. Und jetzt, was machen sie? Sie nehmen nicht das Feuer, das Gott entzündet hat. Sie bringen eigenes Feuer. Die Bibel spricht vom fremden Feuer. Das heißt, sie wollen auch Anbetung. Sie wollen Gott auch anbeten. Ist das gut? War ja voll gut. Also ist alles richtig. Und jetzt bringen sie aber ihr eigenes Feuer da. Ah ja, ist doch egal, Hauptsache Feuer. Ist doch für Gott. Gott sagt nein. Das Bild ist sehr, sehr tief und sehr, sehr klar. Es gibt eine Anbetung, die von Gott entzündet ist. Und ein Opfer und die Anbetung des Opfers, das muss Gott entzünden. Durch sein Feuer. Darf ich so sagen? Durch seinen Geist. Und es gibt Anbetung, wo Menschen sie entzünden. Und nach außen sieht das vielleicht sogar beides gleich aus. Und nach außen sieht das vom Anspruch, Gott zu ehren und auch gleich aus. Aber das eine hat Gott angezündet und das andere hat der Mensch angezündet oder versucht es anzuzünden. Zwei Gedanken dazu oder zwei Aspekte. Das erste, wahre Anbetung kann nur da stattfinden, wo Gott das Feuer anzündet. Er muss es anzünden. Kennt ihr das? Ein Gebet, das der Geist euch aufs Herz legt. Oder eine Gebetszeit oder ein Gebet. Oder ein Gebet, wo ihr denkt, ich muss beten. Aber da fehlen die Worte, da fehlt das. Versteht ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Ich hoffe, sonst bin ich allein. Oh, ich sitze da und ich denke, und ich erinnere mich, vielleicht sogar einen Tag davor oder eine Woche davor, da brannte so mein Herz. Man sagt sogar, da brennt mein Herz. Und da weiß ich aus, ich muss es tun und ich merke, da brennt es nicht. Warum? Warum? Vielleicht, was habe ich da in meine Feuerschale reingelegt, dass Gott nicht anzünden möchte? Was sind das für Gebete? Was ist das Anliegen? Woher kommt die Motivation? Und ich merke, der Geist stellt sich nicht dazu, er zündet es nicht an. Ich will jetzt nicht zu arg in Extreme fallen und dann zu groß jetzt hier Dominationen, Kirchen verdammen, aber einfach darauf hinweisen, und das anfangen in unseren Gemeinden über andere Dominationen hinaus, es gibt Gottesdienste, wo man Menschenanbetung macht. Ich sage so, man singt sich irgendwo mal dann in Rausch. Und es gibt Methoden, wie man dann Feuer entzündet. Und weil Gott nicht entzündet, muss das der Mensch machen. Es kostet viel Kraft, es kostet viel Zeit, viel Energie und Engagement und Geld vielleicht. Aber letztendlich, ich sage so, ich habe es irgendwo gelesen, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Da gab es so eine Zusammenfassung, da waren zwei Gemeinden. Der eine besucht die eine und dann Mordsanbetung und Band und professionell und Stimmung. Und der Mann beschreibt das, also da und sagt, und da ist kein Geist. Und dann sagt er, und dann ging er in so eine alte Kirche, da sitzen so ein paar alte Frauen da und sie, so kläglicher Prediger, predigt irgendwie, also er beschreibt das sehr, sehr, sehr erbärmlich und kläglich und alles. Und sagt, aber dann fangen sie an zu beten und zu singen und der Geist ist da. Und ich kriege das nicht in dieser Art und Weise, wie er das beschreibt, darzustellen. Aber war für mich dieses, das eine hat der Herr entzündet und das andere haben Menschen entzündet. Und die, aber was hier ist, ist ein fremdes Feuer. Sie bringen fremdes Feuer. Taten Feuer hinein in Räucherwerk und darauf brachten fremdes Feuer. Und der Herr sagt, will ich nicht. Schon will ich nicht. Mir hat das sehr, sehr viel zu nachdenken gegeben. In Bezug auf meine Anbetung, mein Leben. Es beginnt eben, dass Gott selbst zuerst derjenige ist, der das Opfer annimmt. Christi Opfer. Er nimmt das Opfer an, er bringt das Feuer. Und er zündet auch das Feuer an. Er sendet seinen Heiligen Geist. Das in dieser Anbetung. Und das Erste, was die Jünger tun, sie beten an, sie verherrlichen, sie verkündigen die großen Taten Gottes. Und deine und meine Aufgabe ist, als königlicher Priester, nicht neues Feuer anzuzünden, sondern zu bewahren. Das, was in uns hineingelegt worden ist, mit dem, was wir anzünden, es zu bewahren. Schlag mir mal ganz kurz Epheserbrief auf. Kapitel 5. Ich glaube Kapitel 5. Oder erstmal Kapitel 1. Nur einen Bezug dazu schaffen. Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt, gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Kapitel 1, Vers 13, gell? Epheser. Also hier spricht Paulus, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, okay? Und jetzt Kapitel, ist das 5? Ja. Kapitel 4. Vers 30. Habt ihr es? Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. So, wir sind versiegelt, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Kapitel 1, Vers 13. Kapitel 4, Vers 30 sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Der Geist Gottes kam. In uns das Feuer angezündet. Und unsere Aufgabe ist, nicht dieses Feuer zu entzünden. Das kann von uns keiner tun. Aber unsere Aufgabe ist, dieses Feuer nicht zum Erlöschen zu bringen, nicht zu dämpfen, nicht zu. Das können wir tun. Ich glaube fest daran, nicht, dass er gehen wird. Das ist nach dem alten Bund. Dann war es das, dann mussten sie sterben, Freunde. wenn wir allein das begreifen, wenn wir allein diese Wahrheit begreifen, wisst ihr, wie oft du und ich schon mal fremdes Feuer in das Heiligtum versucht hineinzubringen? Ihr habt nur keine Ahnung, wie oft wir das getan haben. Wisst ihr, was eigentlich passieren müsste? Wir müssten alle sterben. Warum leben wir noch? Weil wir nicht nach diesem Priestertum dienen. Oh, wie gut ist das, oder? Wenn wir nach dem levitischen Priestertum Priester sein sollten, gute Nacht. Wir haben ein anderes Priestertum, deswegen, auch wenn wir da Fehler machen, oh, das ist bessere, viel bessere Verheißungen, die da uns gegeben worden sind. Wir müssen nicht sterben, Jesus ist dafür gestorben. Das bedeutet nicht aber sagen, ja, alles klar, da können wir ganz schön viel fremdes Feuer da bringen, kein Problem, wir werden eh nicht sterben. Nee. Darum spricht Paulus zu den Gemeinden, er zeigt ihre Berufung, er zeigt ihren Stand, er zeigt, welche Herrlichkeit wir haben und sagt, Freunde, lasst uns den Heiligen Geist nicht betrüben. Da will ich euch nur vorlesen, wie das passieren kann, wie man den Heiligen Geist auslöschen kann. Ab Vers 31. Alle Bitterkeit. Oh, ganz einfach. Bitterkeit dämpft den Heiligen Geist. Alle Wut, wenn wir wütend gegenüber sind. Alles Zorn. Alles Geschrei, Lästerung, sei ferngetan. Also diese Dinge, wenn er sagt, den Heiligen Geist nicht dämpfen. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Wenn wir das in unserem Leben, in unserer Familie und in der Gemeinde haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir das Feuer nicht haben. Oh, erklärt sich einiges, oder? Erklärt sich einiges. Dann geht's weiter. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also, wenn wir so wandeln, wie Christus gelebt hat, als Opfergabe, ein Schlachtopfer, zu einem duftenden Wohlgeruch, unser Lebensstil, dann beten wir an. Vers 3, schaut mal. Unzucht, Unreinheit, Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemt. Also all diese Dinge, die dämpfen den Heiligen Geist. Das heißt, in der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir leben. Also sowohl sexuelle Unreinheit wie geistige Unreinheit, all das dämpft den Heiligen Geist. Albernes Geschwätz, was wir reden, wie wir reden, dämpft den Heiligen Geist. Darf ich euch persönliches Zeugnis geben? Ich habe früher Witze geliebt. Ich habe das Gefühl, früher habe ich gerne mehr gelacht wie heute. Aber ich konnte mir nie richtig Witze merken. Aber wenn ein Witz, der mich zum Lachen gebracht hat, witzigerweise war früher in meinem Leben, haben immer die schlechten Witze mich zum Lachen gebracht. Also wirklich, und die sind hängen geblieben. So, die guten, die habe ich schnell vergessen, aber so wirklich schlechte Witze, die habe ich mir behalten. Und einer meiner Lieblingswitze war echt ein derber. Aber den bis heute kenne ich ihn noch. Ist sich so eingebrannt. Und der Teufel erinnert mich immer wieder an ihn, wenn jemand sagt, kennst du einen Witz? Der kommt mir immer in den Kopf. Bis heute. Und ich habe darunter sehr lange gelitten. Sehr lange gelitten, weil mir klar wurde, wie oft ich in Situationen, und dann eine nette Runde, und dann fängt der eine an, und dann will man auch dazu beitragen, bla, zack, und dann danach, oh, denke ich, boah. Und ich habe mich so oft danach geärgert, und ich merke, das war ein Riesenproblem von mir, dass ich lebe nicht so als ein königlicher Priester. Geschwätz und Witzelei, permanent. Und das hat mich sehr, 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 sehr betrübt. Gott hat Gnade geschenkt, Stück für Stück, auch da an mir gewirkt. Aber das habe ich gar nicht gemerkt. Also ich habe nicht gemerkt, oh, heute, guck mal, heute gar nicht mehr so. Sondern vor 2 Jahren ungefähr, war ich mit Sigi und Anni, waren wir essen. Und dann bin ich in der Pizzeria. Und dann reden wir und dann kommen wir wieder auf Witze und dann erzähle ich diesen Witz. Ich weiß nicht, ob die es noch wissen. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe gedacht, ich habe sie angeschrieben, habe mich um entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Habe mich entschuldigt. Ich sage, was hat mich da wirklich geritten? Und in diesem Moment habe ich gemerkt, wie weit Gott mich eigentlich schon frei gemacht hat. In dem Moment, wo ich dann wieder gefallen bin, habe ich gemerkt, hey, das gehört nicht mehr so zu meinem Lebensalltag. Das ist nicht mehr mein permanente Gedanken, meine Sprache. Es kam zwar durch und ich merke immer, ich bin ein Sünder, bin ein Mensch, auf die Gnade Gottes angewiesen. Aber ich habe gemerkt, wie er mich da verwandelt hat. Aber solche Dinge betrüben den Heiligen Geist. Betrüben den Heiligen Geist. So. Und wir als königliche Priester, wir können nur Gott das opfern, was er vorher anzündet. Und das ist das Erste. Und wir sollen darauf bedacht sein, ihn nicht auszulöschen, den Geist. Nicht das Feuer auslöschen, das er in uns angezündet hat. So, wenn es irgendwie schwach brennt, dann macht dann entfacht es. Wisst ihr, wie das Entfachen geht? Das steht sogar auch im Epheserbrief. Epheser Kapitel 5, das ist immer noch der gleiche Zusammenhang. Also das ist, was er zueinander gütig sein, mitleidig sein, einander vergeben. In Vers 5, Kapitel 5, oder vorher stattdessen Danksagung. Und dann in Vers, Kapitel 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht voll mit Wein, sondern worin Ausschweifung ist. Das heißt nicht, dass man nichts trinken soll, sondern mit Wein berauschen heißt Kontrolle verlieren. Genau. Und dann heißt es, sondern werdet voller Geist. Und jetzt, wie wird man voll Geist? Also wie zündet man den Geist an? Indem ihr zueinander in Psalmen und in Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles Gott und dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Art und Weise, wie man voll des Geistes wird. Was bedeutet das? Indem ihr zueinander mit Psalmen und Lobliedern, oder man kann über seinen geistlichen Liedern, das heißt mit Inhalt der Psalmen und den Lobliedern, geistlichen Liedern, das sind Lieder, wie ich heute Morgen mit euch und anderen gesungen habe, dass man zueinander, schaut mal, da steht nicht singt, gell? Schaut mal, was bei euch steht. Redet. Weil wir, das ist nicht, voll des Geistes werden ganz viel singen. Es kann sein. Ja, schaut mal, singt und spielt, aber jetzt guck mal, wo? Und wo? In euren Herzen. Nicht in versteht ihr? Das hat was mit dem, was bewegt dein Herz, deine Gedanken. Ist, mit was kreist da? Ein Witz oder ein Psalm? Also ist das was deine Gedankenwelt, das Wort Gottes? Erbauliche Lieder, die Herrlichkeit Gottes besingen? Was sind in deinen Gedanken? Was prägt deine Gedanken? So, mit dem, wenn du dich innerlich in deinem Herzen darauf ausrichtest, ob du jetzt es sprichst oder ob du es auswendig lernst bzw. behältst, damit dich permanent beschäftigst, anderen es weitergibst, anderen das erzählst oder eben auch singst. Aber wenn das dein Herz beschäftigt, dann wird der Heilige Geist nicht gedämpft, dann wird er entfacht, dann bekommt er Raum in deinem Leben. Und wenn der Heilige Geist da Raum gewinnt, es gibt nichts Köstlicheres als das. Nichts Schöneres als das, wenn diese süße Gegenwart zu spüren, zu erleben, zu erfahren, ihr kennt das mit Sicherheit. Und vor allem dann wird sie, merkt man, wie süß es war, wenn sie nicht da ist. Dann denkt man, oh, dann sehnt man sich wieder danach. Okay. 1. Mose 3, die Verse 8 bis 10. Hohepriester und der Priesterdienst. Ich hoffe, euch da ein bisschen hineingenommen haben in die Thematik und auch einfach diese beiden Aspekte, was unser Herr, wie wir ihn darin finden und was der Bezug auch für uns ist. Und der ist auch immer, darf ich nochmal euch kurz so sagen, wir sind Priester, weil wir ihn als Hohepriester haben. Die Nachkommenschaft Aarons, seine Söhne. Niemand ernennt sich selbst und sagt, ich werde jetzt Priester. Niemand nimmt sich die Ehre selbst. So, die kommt von Gott. Das ist ein Gnadengeschenk. Okay? Habt ihr Fragen zu diesem Abschnitt? Das sieht noch so leer aus. Gell? Sieht noch so leer aus. Dann deswegen mit großen Schritten, lasst uns ein Stückchen weitergehen vor der Mittagspause. Der letzte Abschnitt hier in diesem Teil, das ist Kapitel 11 bis 15. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten besonderen herausfordernden Abschnitt. Das ist das Rein und Unrein, Heilig und Unheilig, die Thematik. Also die Thematik von Rein, Unrein und dann und Heilig und Unheilig oder man kann es auch profan, aber wir schreiben Unheilig. Das ist der ganze Bereich. Okay? Dass wir gedanklich, es ist jetzt nicht ein neues Thema, wir haken das eine ab und kommen zum nächsten, das baut aufeinander auf und das bringt uns da hinein. Es macht uns deutlich, dieser Abschnitt macht uns deutlich, warum es ein Opfer und ein Hohepriester braucht und warum diese Kapitel 16 und 17 so wichtig sind. Da ist, weil da um diese Sühnung geht, der Versöhnungstag und die Sühnung durch das Blut. Denn jetzt wird uns hier die Reinheit bzw. die Unreinheit und Unheiligkeit dein und meine vorgestellt. So, das ist in diesem ersten Bereich. Warum bist du und ich nicht gerecht und warum bedarf es dieses Opfers? Also hier haben wir dieses Thema der Gerechtigkeit. Rechtfertigung, gell? Rechtfertigung. Warum braucht es diese Rechtfertigung, das hier erwirkt ist? Das hat was mit dieser Unreinheit und Unheiligkeit der gefallenen Schöpfung zu tun. Und was das bedeutet, wird ein Stück weit in diesen Versen entfaltet. Jetzt blättere ich bei mir um und versuche euch da in diese Thematik ein bisschen hineinzunehmen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgezeichnet, aufgeschrieben. Innerlich suche ich immer noch selbst nach einer Logik, wie ich in der Reihenfolge es euch gut darstellen möchte. Aber Kapitel 11. Darf ich euch einfach wieder zum Reinkommen in diesen Abschnitt ein paar Verse lesen und dann euch da in die Thematik reinnehmen. Und der Herr redet zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Söhnen Israels. Der Herr redet zu Mose zu Aaron und zu Priestern und die Priester, Aaron und zu Priestern, zum Volk. Ja, das ist die Reihenfolge. So, das ist auch das ist die Aufgabe der Priester gewesen, das Volk zu lehren. Das ist unser Dienst, den Willen Gottes zu offenbaren. Redet zu den Söhnen Israels. Dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufen hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufen und was wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, denn es käut wieder, aber gespaltene Hufen hat, es nicht unrein. Ich lese nochmal Vers 4. Nur diese von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, denn es käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Den Klipsdachs, denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll es euch sein. Den Hasen, denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll es euch sein. Also kein Hasen essen, gell? Kein Hasenbraten. Kamelbraten, weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, aber Hasenbraten ist verboten. Das Schwein kennen wir. Denn es ist kein Schaschlik mehr vom Schweinehals. Das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Unrein soll es euch sein. Und dann geht es weiter ab Vers 9, oder andersrum, jetzt die Verse 1 bis 8, das waren die Tiere auf der Erde. Jetzt kommen ab Vers 9 die Tiere im Wasser. Dies dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Voll gut. Wer mag Fisch? Sehr gut, das dürfen wir essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, in den Meeren und in den Flüssen, von allen Gewimmeln des Wassers und von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, was nicht Flossen und Schuppen hat, sollt euch etwas Abscheuliches sein. Also nur das Schuppige essen, wobei das immer das Anstrengende ist, die Schuppen zu reinigen. Okay, das Schuppige darf man essen, das andere nicht, das keine Schuppen hat. Welche Tiere unter anderem? Zum Beispiel? Hummer hat Schuppen. Mhm. Aal, Delfine, solche Tiere darf man nicht essen. Okay? Das ist alles, was so Haut hat. Tintenfisch, was noch nicht? Wal. Okay? Ja, okay. Die Fude de Mare begrenzt sich schon, gell? Die Pizza wird kleiner. Und noch lesen wir noch einen Abschnitt ab Vers 13. Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie sollen nicht gegessen werden. Etwas abscheulich sind sie. Den Adler und den Lämmergeier und den Mönchsgeier und die Gabelweihe und die Königsweihe nach ihrer Art. Alle Raben nach ihrer Art und alle und die Straußenhähne und den Falken und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und den Steinkauz, kenne ich gar nicht. Kennt ihr Steinkauz? Ach super. Das sind die Lehrer, die Biounterricht wahrscheinlich. Steinkauz und die Fischeule, also Eule auch nicht. Also dann lesen wir durch und da sehen wir so Adler und Raben und Geier und Eulen und Störche und all diese. Dürfen wir alles nicht essen. Und dann wird halt gesagt, was man, welche Tiere man essen soll, Taube und so weiter. Ich lese jetzt nicht, das nimmt uns ein bisschen die Zeit, okay? Der erste Gedanke, ich mache das jetzt weg, ihr habt es vom Prinzip her verstanden, ich mache es mal bis dahin. So. Der erste Gedanke ist folgendes, ich probiere mal jetzt mit Farben zu arbeiten. Ist schon merkwürdig, warum erklärt Gott manches für rein, manches für unrein, gell? Und es ist nicht so klar, würde ich sagen. Also es ist auch bei den Auslegern kann man das und das lesen. Und ich habe im Studium mich damit beschäftigt, habe auch Literatur dazu gelesen, mir selbst viel Gedanken gemacht. Und ich versuche euch wiederzugeben, was für mich Sinn macht und was ich auch im Neuen Testament wiederfinde, weil ich lese und das dritte Buch Mose als Gesetz, als Schattenvorbilder unvollkommen und mit diesem Prinzip, okay? So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich lese vom Neuen Testament, das mir erklärt, wie ich das zu verstehen habe. Und das will ich euch versuchen, hier deutlich zu machen. Erstens, bei der ganzen Thematik geht es um rein und unrein, weil Gott sagt, das ist rein, das ist unrein. Jetzt achtet mal darauf, wie Gott es formuliert. Nehmt man nur Kapitel 11, Vers 4 bis 7 oder bis 8. Und liest das nochmal kurz für euch in einen Moment durch und achtet mal darauf, oder was entdeckt ihr? Was, für wen ist es rein, für wen ist es unrein? Was wiederholt sich permanent? Für euch. Wiederkäuen, Hufe, richtig? Da wird die Klassifizierung gemacht. Da müssen wir uns gleich überlegen, warum. Aber wichtig ist es, schau mal, Vers 4 am Ende. Aber gespaltene Hufe hat, es ist nicht. Unrein soll es wem sein? Allen Menschen. Euch. Wessen's euch? Das Volk Israel. Zu dem Volk Israel, das heißt zu seinem Volk. Was haben wir hier? Ein Gesetz. Wem gibt das Gott das Gesetz? Seinem Volk. Das heißt, das galt nicht den Heiden jetzt hier. Sondern, und wenn man das durchliest, es wiederholt sich permanent. Ich habe das mir aufgeschrieben. Es ist euch, 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 euch. Warum sage ich das? Wer hat die ganzen Tiere geschaffen? Wird Gott etwas Unreines schaffen? Undenkbar. Das heißt, das, was Gott geschaffen hat, es war sehr gut. Am Ende der Schöpfung, als Gott all die Tiere gemacht hat, hat er gesagt, okay, ein Teil war gut, ein Teil ist halt unrein, aber so, nein, alles gut. Alle Tiere sind gut. Und einen Hasen kann man sogar auch echt essen. Und der Braten, wenn man es mag, schmeckt es. Ein Känguru auch. Der Punkt ist, hier heißt es, es ist euch. Das heißt, in dem Moment, wo Gott ihnen sagt, das dürft ihr nicht essen, wird es für die in diesem Moment unrein. Als Petrus dann diese Schau bekommt mit diesem Tuch und dann findet er Haufen von diesen Tieren da drin und Gott sagt, iss, schlachte und iss und sagt, das geht gar nicht. Und dann sagt Gott, ja, was ich für rein erklärt habe, sagt du, und das ist nicht unrein. In dem Moment sagt Gott, jetzt sind sie rein, die Tiere, jetzt kannst du sie essen. Hä? Das heißt, nicht ihre Beschaffenheit ist ihre Unreinheit, sondern das Verbot, sie zu essen, ist die Unreinheit. Wenn Gott sagt, nicht essen, sie sollen die unrein gelten, behandelt sie so, als ob sie unrein sind, dann heißt es nicht, die sind unrein. Das ist so, so wichtig. Das ist auch das Argument oder die Art und Weise, wie Paulus später mit in der Spannung zwischen Juden und Nichtjuden vermittelt. Weil die sagen, das dürfen wir eigentlich nicht essen. Und wenn du das isst, kann ich mit dir keine Gemeinschaft haben. Ich komme zu dir nie zum Mittag, weil ich habe, du isst nicht koscher. Und ich weiß nicht, was du in deiner Bratpfanne noch mitgebraten hast. Ja, hast hier Kaninchen gebraten und dann später machst du mir eine koschere Wurst. Ich esse nicht. Das ist alles unrein. Und deswegen, bei den Heiden kehrt man nicht ein, man isst nicht mit dem. Es ist alles unrein. Geschäfte kann man nicht mit denen treiben, weil beim Geschäftsessen unrein. Alles ist unrein, unrein. Und das ist das Erste. Es ist nur unrein, wenn es Gott als unrein erklärt und wann es Gott für unrein erklärt und für wen es Gott für unrein erklärt. Als Beispiel, geht mal mit mir in Matthäus, in Matthäus 15. Also abgesehen davon, seid ihr froh, unter dem neuen Hohepriester zu sein? Es wird einiges von unserer Speiseliste sonst entfallen, gell? Und andersrum, man kann aus Gewissensbissen, man kann aus Geschmacks, aus welchen Gründen kann man sagen, ich esse jetzt kein Schwein mehr, ist halt unrein, also ist nicht so, all das. Aber wer damit vom Wort Gottes argumentiert und meint, dadurch super fromm zu sein, der stellt sich wieder unter das levitische Priestertum. Okay? Du magst, es gibt viele Gründe, warum du was essen kannst und nicht essen kannst. Aber nicht, weil es heißt, es ist aber unrein, Schwein ist unrein, dürfen wir nicht essen. Nee. Das ist nicht der Punkt. Schaut mal in Kapitel 15, was unser Herr Jesus erstmal selbst sagt. Lass uns ihn zuerst hören. Ah, jetzt habe ich die Stelle auch für mich gefunden. Ich wusste, ich habe sie gelesen, die war so gut. Und ich wusste, ich habe sie gelesen, aber ich wusste nicht mehr wo. Ich würde ab Vers 10 schon lesen. Danke, aber ja, du, bin voll mit dir. Er wiederholt das im Prinzip, das, was er vorher sagt. Danke dir. Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht, das finde ich gut, hört, aber jetzt versteht auch, was ich sage, nicht nur akustisch hören, sondern begreift, denkt darüber nach, was ich euch zu sagen habe. Nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Das ist die ganze Thematik von rein oder unrein. Da geht es um Händewaschen, beim Essen, vom Essen, was man isst, was man nicht isst, dass man rein ist. Und Jesus sagt, mein Herr sagt, es spielt keine Rolle, was du isst. Das macht dich nicht unrein. Das ist doch nicht schlecht, gell? Sondern es kommt darauf an, was aus deinem Mund herausgeht. Und er meint nicht Wiederkäuen. Das ist unrein. Sondern was du sagst, was du redest, Denn das offenbart dein Herz und das zeigt, wie unrein dein Herz ist. Nicht die Speise verunreinigten Menschen, nicht ein Tier verunreinigten Menschen. Das verunreinigt nicht den Menschen. Das sagt der Herr Jesus. Dann Vers 12, dann traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten? Das hat ihnen nicht gefallen. Und das mag ich, diese Stellen. Dass Jesus sagt, ich weiß es. Als sie das Wort hörten, er beantwortete und sprach, und das ist für mich sehr, sehr herausfordernd, was Jesus sagt. Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Darf ich euch nur noch etwas sagen und ohne wieder tief einzugehen, es gibt Pflanzen, die Gott pflanzt und es gibt Pflanzen, die Gott nicht pflanzt. Da kommen wir wieder in die ganze Spannung der Erwählungsthematik. Aber hier steht es, da sagt der Herr, schaut mal, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, er sagt nicht, mein himmlischer Vater hat alle gepflanzt, aber es sind halt welche verdorrt. Sondern es gibt welche, die mein Vater pflanzt, aber es gibt welche, die mein Vater nicht pflanzt. Ich finde es sehr herausfordernd, aber es steht hier. Und sagt nicht irgendjemand, das sagt Jesus selbst. Und dann sagt er, schau mal, wie man mit denen umgehen soll. Lasst sie. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Lasst sie. Braucht ihr euch damit nicht zu beschäftigen. Die ärgern sich darüber. Natürlich ärgern sie sich darüber. Sie hören es, aber die verstehen das nicht. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in die Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, deute uns dieses Gleichnis. Hört man, der ist auch nicht der Hellste. Aber Jesus sagt nicht, ja, ja, klar. Petrus. Sondern ihm erklärt das. Warum? Weil er von den Pflanzen ist, die der Vater gepflanzt hat. Das ist auch der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Er aber sprach, seid auch ihr noch unverständlich. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Also das nimmt den natürlichen Weg. Man isst es und irgendwann mal landet es im Abfluss. Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Freunde, das ist das erste Prinzip und das geistliche Schlüssel zum Verständnis von 3. Buch Mose, Kapitel 11 bis 15, was Reinheit, Unreinheit bedeutet. Das heißt, an diesen Beispielen von Tieren, die Gott jetzt dem Volk gibt und erklärt, es geht ein Beispiel, was ist rein und was ist unrein. Nicht die Tiere sind unrein, sondern an ihnen erklärt er, was unrein und Reinheit, Unreinheit bedeutet. Und ich möchte euch gleich sagen, andersrum, ich möchte an den Vögeln euch zeigen, dass die Vögel repräsentativ für reine oder unreine Menschen stehen. Darf ich so sagen, ein Adler oder ein Geier oder eine Eule oder ein Storch, die repräsentieren unreine Menschen. Warum? Zeige ich euch gleich. Eine Taube repräsentiert einen reinen Menschen. Es ist, versteht ihr, die sind nicht giftig, sondern sie stehen für etwas, für Unreinheit oder Reinheit. Ein Schwein steht für Unreinheit oder ein Schaf für Reinheit oder Unreinheit. So, da geht mit mir noch eine andere Stelle. Römer 14, Vers 14. Ich gebe euch noch kurz zwei und dann gehen wir zurück in diese Bilder. Römer 14, 14. Schaut mal, das sagt Paulus, einer, der in der strengsten Sekte der Pharisäer erzogen worden ist. Also der ganz genau wusste, was man essen, was man nicht essen sollte. Er schreibt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Klarer geht's nicht, oder? Ich weiß und bin überzeugt, wie in dem Herrn Jesus. Das heißt, aufgrund in der Erkenntnis, in diesem, nicht nur was der Herr Jesus selbst gesagt hat, sondern was die geistliche Wahrheit dahinter ist von Reinheit und Unreinheit, weiß ich, dass eigentlich nichts unrein ist. Warum? Gott hat alles geschaffen. Die Speise an sich ist nicht unrein. Sondern die Herzenshaltung, mit der ich es nehme, macht mich rein oder unrein. So, mit schlechtem Gewissen oder gutem Gewissen nehme ich es oder nicht. versündige ich mich an dem Nächsten, bringe ich den Nächsten zum Fall dadurch oder bringe ich den Nächsten nicht zum Fall? Das ist der Unterschied, das ist das Entscheidende und nicht, ob ich was esse. Und eine Stelle noch in 1. Korinther 8, Vers 8. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Okay? Also, macht keinen Unterschied. Da wirst du vor Gott nicht mehr angenehm oder weniger angenehm, wenn du auf Schweinefleisch verzichtest. Ja? Du magst deinen Körper vielleicht dadurch schädigen, wie auch immer. Das ist eine andere Sache. Aber das ist nicht der Maßstab, was du isst. Das ist das Erste. Jetzt, wie illustriert das Reinheit und Unreinheit? Der erste Aspekt vor der Mittagspause, damit wir mit gutem Gewissen das essen, was wir gleich essen. Und nicht anfangen. So, also. Der Aspekt von Reinheit und Unreinheit, der erste Aspekt, den wir verstehen müssen, hat was mit Vermischung zu tun. Daher diese gespaltenen Hufen, aber Wiederkäut, oder Wiederkäut, aber keine gespaltenen Hufen, sondern hier geht es. Es gibt bestimmte Formen, Reinformen, und es gibt bestimmte Formen, die sind vermischt. Und das, was sich vermischt, sagt Gott, ist nicht rein, ist unrein. Was nicht vermischt ist, ist rein. Das ist ein Grundgedanke. Was nicht vermischt ist, ist rein. Aber noch nicht heilig, sondern nur rein. Da gibt es noch eine andere Stufe. Aber was vermischt ist, ist unrein. Und die Tiere, er hat Tiere gemacht, die sozusagen in ihrer Reinform, es in der Reinform gibt und es in vermischter Form gibt. Die sind an sich selbst alle schön und gut. Aber dadurch macht Gott deutlich, schaut mal, das sind vermischte Tiere. Die sollen für euch als unrein gelten, weil sie vermischt sind. Ich will euch deutlich machen, vermischt bedeutet unrein. Könnt ihr mir folgen? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es gibt sozusagen Luft, also Himmel, Tiere, dann haben wir die Erde mit Bergen und dann haben wir, ist auch blau, egal, und dann haben wir Wasser. So, und alles im Prinzip in jeder nach seiner Art. Wenn wir in das Buch Mose gehen und in Schöpfung nehmen und dann die Tiere, wenn Gott schafft, dann heißt es, und er schuf die lebendigen Wesen, die lebendigen Seelen und alle Seeungeheure und alles Gewimmel in den Meere und schuf sie nach seiner Art. Jeder nach seiner Art. So, und dann schuf er die Vögel des Himmels und alles, was im Himmel ist, und dann nach ihrer Art. Und jeder nach seiner Art. Und dann schuf er die lebende Wesen und dann heißt es, nach ihrer Art. Und diese Arten, wenn sie sich vermischen, oder das geht nicht. Das sind ihre Arten sozusagen. Und da aber, wo eine Vermischung stattfindet, wird es unrein. Das ist nicht, was Gott will. Deswegen kreuzt man nicht Fisch mit dem Esel. Unmöglich, ja. Pervers. Schlange mit Igel. Stacheldraht. So, also das erste Prinzip oder der erste Aspekt ist Vermischung. So, und da wo, und das ist ein Gedanke, da wo sich Tiere vermischen, nur als Beispiel, Fische in ihrer Reinform haben Schuppen. Ein Delfin hat keine Schuppen. Das ist eine Mischung. Er kann im Wasser leben oder lebt im Wasser, aber ist eigentlich ein Säugetier, glaube ich sogar. So, das ist keine Reinform, ist kein Fisch. Wale genauso. Müssen auftauchen, um Luft schnappen, um unter Wasser zu leben. Aber ein Fisch muss nicht auftauchen. So, wenn ein Fisch auch an der Oberfläche überleben kann, dann ist es kein reiner Fisch. Also von der Schöpfungskreativität Gottes ist es, auch wenn wir das als Fisch sehen, würde ich sagen, das ist kein reiner Fisch, das ist ein Mischfisch. ist auch ein herrlicher, wir staunen darüber, wie das funktioniert. Ich hätte auch gern so lange Luft anhalten können und so. Aber der Punkt ist, Gott hat es auch gemacht und das ist auch gut so. Aber nur deutlich zu machen, schaut mal, es gibt Reinform und eine Nicht-Reinform. Und diese nicht-reine Formen, die sagt er, die sind unrein, nicht genießbar. Ich hoffe, ihr spürt schon mal, ja, könnt ihr mir soweit folgen. Und in dieser Weise, ich weiß nicht, inwieweit man Biologe sein kann und sein muss, aber letztendlich auch aus der Perspektive Gottes ist geschrieben, dass er sagt, diese Tiere habe ich so gedacht und die habe ich so gemacht und darum gelten sie als rein und nicht rein. Selbst wenn wir als Biologen sie nicht in diese Form klassifizieren können, aber Gott hat sie gemacht und er weiß, wie sie sind. Aber das hilft schon enorm, einige Tiere von dem einzuordnen und zu verstehen. Genauso innerhalb der Landtiere, innerhalb der Vögel und wenn es Hufen gespalten hat, aber nicht wiederkäut. Er macht wohl zwei Kennzeichen und sagt, wenn es aber das und das hat, dann ist es rein, das und das nicht rein. Wiederum, gibt es eine reine Form, keine reine Form, Vermischung, nicht Vermischung, rein oder nicht unrein. Einfach nur mal vom Grundprinzip, ohne jetzt jedes Tier durcharbeiten zu wollen und zu müssen. Okay? Könnt ihr damit mit mir mitgehen? Das ist ein Aspekt, der das deutlich macht. Ein Gedanke und dann Mittagspause und dann kommen noch ein paar Erklärungen noch zu den Vögeln und dann noch ein bisschen mehr. Alle Tiere wurden nach ihrer Art geschaffen. Nach welcher Art wurde der Mensch geschaffen? Nach Gottes Bild. Das ist so, nach Gottes Bild geschaffen. Die sind nach ihrer Art geschaffen. Das heißt, wenn du dieses Tier verstehen musst, musst du ihre Art untersuchen. Wenn du dieses Tier, musst du diese Art untersuchen. Aber wenn du den Mensch verstehen willst, musst du Gott untersuchen. Weil Gott ist vom Menschen her zu denken und zu verstehen, weil er nach seinem Bild geschaffen ist. Ein Aspekt noch, und das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann lässt Gott alle Tiere an ihm vorübergehen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Das heißt, wie er sich in Beziehung zu jedem Tier stellen würde. Der Mensch sucht nach einem Gegenüber bei den Tieren. Warum findet er in keinem Affen ein Gegenüber? Warum in keiner Kuh? Keine Giraffe? Schöner langer Hals, manche mögen das. Manche mögen andere Attribute. Warum? Weil es nicht nach der Art ist. Das ist unrein, das ist Vermischung. Wenn ein Mensch mit einem Tier eine Partnerschaft eingeht in dieser Weise, das ist unrein. Das wird dann im dritten Buch Mose noch deutlicher. Wenn man auf eine Art und Weise zusammenkommt, wie Gott es nicht will, unrein. So, das ist jetzt, warum macht Gott das? Was sind wir für Wesen? Mensch, wie ist Gott? Wer ist Gott? Geist. Wie kann Gott, Geist, Mensch, Fleisch, wenn wir zusammenkommen, das wäre unrein. Das wäre eine Vermischung. Also was müsste passieren? Wir müssen rein gemacht werden. Allein das ist der ganze Aspekt der Reinigung hier. Und dann geht es aber noch weiter, er heiligt uns. Reinheit ist noch eine Sache. Aber wir müssen uns heiligen, damit wir so sind wie er. Das heißt, wir müssen von auch Geist werden. Wir müssen keine Vermischung, sondern gleich zu gleich. Das ist doch das Prinzip, was Paulus sagt. Wie soll Ungläubige mit Gläubigen, Belial mit Christus, den Tempel Gottes mit Götzendienst, wie geht das einher? Das sind verschiedene Dinge. Wenn man das vermischt, das macht unrein. Nur Gleiches ist kompatibel miteinander. Das ist das ganze Prinzip, das hier wir in dem dritten Buch Mose hier finden, oder in diesem Kapitel 11 bis 15 unter anderem. Okay? Nach der Pause arbeiten wir da ein bisschen weiter.